lese 1. Samuel 17, die Verse 1 bis 30. Die Philister zogen ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zusammen, um Krieg zu führen. Ihr Heerlager schlugen sie bei Ephes-Damim auf, zwischen Socho und Aseka. Auch Saul und alle wehrfähigen Männer Israels versammelten sich. Sie lagerten im Terebintental und stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. An dem einen Berghang standen die Philister, am gegenüberliegenden die Israeliten. Dazwischen lag das Tal. Da trat aus den Reihen der Philister ein gefürchteter Kämpfer heraus. Er hieß Goliath und stammte aus der Stadt Gath. Er war über 3 Meter groß und trug einen Helm aus Bronze. Bekleidet war er mit einem bronzenen Schuppenpanzer, der mehr als einen Zentner wog. Auch seine Beinschienen waren aus Bronze, ebenso die Spitze des Wurfspießes, den er sich über die Schulter gehängt hatte. Der Schaft seines Speeres war so dick wie der Balken an einem Webstuhl und die eiserne Spitze wog um die 7 Kilogramm. Vor ihm ging einer, der seinen großen Schild trug. Goliath stellte sich hin und rief zu den Reihen Israels hinüber: Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für Saul. Wählt doch einen aus, der gegen mich antritt. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, werden wir uns euch unterwerfen. Wenn aber ich siege und ihn erschlage, müsst ihr euch unterwerfen und uns dienen. Dann schrie er: Wie lange wollt ihr euch von mir verhöhnen lassen? Los, schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Als Saul und die Soldaten Israels ihn so spotten hörten, wurden sie von schrecklicher Angst geparkt. David war, wie gesagt, der Sohn Isais, der zur Sippe Ephrat gehörte und in Bethlehem im Gebiet von Juda wohnte. Isai hatte insgesamt 8 Söhne. Er selbst war für den Kriegsdienst schon zu alt, als Saul regierte. Aber seine 3 ältesten Söhne Eliab, Abinadab und Sama waren Saul in den Krieg gefolgt. David war Isais jüngster Sohn. Während seine 3 großen Brüder in Sauls Heer dienten, kehrte David hin und wieder vom Königshof nach Hause zurück, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu hüten. 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor die Schlachtreihen der Philister und forderte die Israeliten heraus. Eines Tages sagte Isai zu seinem Sohn David: Nimm diesen Sack mit gerösteten Getreidekörnern und diese 10 Brote und bring sie schnell ins Heerlager zu deinen Brüdern. Für ihren Hauptmann nimmst du die 10 Laib Käse hier mit. Erkundige dich bei deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bring mir ein Lebenszeichen von ihnen. Sie lagern mit Saul und den Männern Israels im Terebintental. Dort kämpfen sie gerade gegen die Philister. David überließ die Schafe einem anderen Hirten. Er packte die Lebensmittel zusammen und machte sich früh morgens auf den Weg, so wie Isai es ihm aufgetragen hatte. Als er zum Lager kam, rückte das Heer gerade unter lautem Kriegsgeschrei aus und stellte sich in Schlachtordnung auf. Israel und die Philister standen einander gegenüber, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache und lief zum aufgestellten Heer. Er fragte seine Brüder, wie es ihnen ginge. Während er noch mit ihnen redete, trat Goliath aus Gath, der gefürchtete Kämpfer der Philister, wieder aus den Schlachtreihen hervor. David hörte, wie Goliath seine Beleidigungen herüberrief. Als Israels Soldaten Goliath sahen, wichen sie voller Angst vor ihm zurück. Habt ihr gesehen? Da kommt er, sagten sie zueinander. Er will Israel nur wieder verhöhnen. Wer ihn tötet, für den hat der König eine hohe Belohnung ausgesetzt. Er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben und seine Familie wird er von allen Steuern befreien. David fragte die Männer, die bei ihm standen: Was bekommt der Mann, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wie kann dieser Unbeschnittene es wagen, das Heer des lebendigen Gottes zu verhöhnen? Die Soldaten erklärten David noch einmal, wie die Belohnung aussehen sollte. Als Davids ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern reden hörte, wurde er zornig. »Warum bist du überhaupt hierher gekommen?« stellte er David zur Rede. »Und wem hast du deine kümmerlichen paar Schafe übergeben, damit du sie in der Wüste zurücklassen kannst? Ich weiß genau, wie selbstgefällig und hinterhältig du in Wirklichkeit bist. Du bist doch nur hierher gekommen, um dir den Kampf anzuschauen.« David entgegnete: »Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur eine Frage gestellt.« Er drehte sich um und fragte einen anderen nach der Belohnung. Und wieder bekam er dieselbe Antwort. Ich lese weiter ab Vers 31. Es sprach sich herum, wonach David sich erkundigt hatte. Auch Saul erfuhr davon und ließ ihn zu sich rufen. David sagte zu Saul: »Wegen diesem Philister müssen wir doch nicht den Mut verlieren. Ich werde gegen ihn zum Kampf antreten.« Doch Saul erwiderte: »Du kannst es mit diesem Philister im Zweikampf nicht aufnehmen. Dazu bist du zu jung. Er hat von Jugend an gelernt, mit Waffen umzugehen.« David gab Saul zur Antwort: »Als ich die Schafe meines Vaters gehütet habe, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär ein Tier von der Herde rauben wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Wenn er mich angriff, packte ich ihn bei der Mähne und schlug ihn tot. Löwen und Bären habe ich erschlagen. Genauso soll es diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt.« Und David fuhr fort: »Der Herr, der mich aus den Pranken von Löwen und Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten.« »Gut«, sagte Saul, »dann geh. Möge der Herr dir beistehen.« Er gab David das Gewand, das er selbst unter der Rüstung trug, setzte ihm den Helm aus Bronze auf den Kopf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich Sauls Schwert mit dem Gürtel um. Dann versuchte er, ein paar Schritte damit zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. »Ich kann darin nicht laufen«, sagte er zu Saul. »Ich bin es einfach nicht gewohnt.« Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er 5 glatte Steine und steckte sie in die Hirtentasche, in der er seine Schleudersteine aufbewahrte. Mit der Schleuder in der Hand ging er dem Philister entgegen. Auch Goliath kam immer wieder auf David zu, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als Goliath sah, wer ihm da entgegenkam, hatte er nur Verachtung für seinen Gegner übrig: einen gebräunten, gut aussehenden Halbwüchsigen. Goliath rief ihm zu: »Bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock gegen mich antrittst?« Dann verfluchte er David im Namen aller seiner Götter. »Komm nur her zu mir«, spottete er. »Ich werde dein Fleisch den Aasgeiern und den wilden Tieren zu fressen geben.« Aber David entgegnete: »Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes, des Gottes, der für Israels Herr kämpft und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen. Die Leichen aller eurer Soldaten werde ich heute den Aasgeiern und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen mächtigen Gott hat. Alle, die hier zur Schlacht versammelt sind, werden sehen: Der Herr braucht weder Schwert noch Lanze, um sein Volk zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und er wird euch in unsere Gewalt geben.« Goliath ging vorwärts, um seinen Gegner anzugreifen. Da stürmte David los und rannte auf die feindlichen Schlachtreihen zu, Goliath entgegen. Dabei griff er in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus und schleuderte ihn. Der Stein traf Goliath am Kopf und durchschlug seine Stirn. Er fiel vornüber auf sein Gesicht. So überwand David den Philister, ohne Schwert, nur mit Schleuder und Stein besiegte und tötete er ihn. Dann lief er schnell zu Goliath, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, ergriffen sie die Flucht. Die Männer von Israel und Juda stimmten lautes Kriegsgeschrei an und verfolgten sie bis hinunter in die Ebene, bis vor die Tore der Stadt Ekron. Auf dem ganzen Weg von Shaar-Rajim bis nach Gat und Ekron lagen die Leichen der Philister. Schließlich stellten die Israeliten die Verfolgung ein. Sie kamen zurück und plünderten das Lager ihrer Feinde. David nahm den Kopf Goliaths mit und brachte ihn später nach Jerusalem. Die Waffen Goliaths legte er in sein Zelt.
Danke für die Einleitung und das Vorlesen dieser bekannten Geschichte, die einige sicherlich schon aus der Sonntagsschulezeit kennen, wie ich zum Beispiel. Am vergangenen Wochenende haben wir uns an die Kreuzigung Jesus Christi und seine Auferstehung, die 3 Tage später stattgefunden hat, erinnert. Seine Auferstehung mit dem klaren Sieg gegenüber der Sünde, Satan und dem Tod ist einzigartig und bleibt ewiglich. Heute Morgen wollen wir uns Gedanken machen über den Sieg von David über Goliath. Aber wie und was kann uns eine Geschichte, die 3000 Jahre alt ist, auch wenn sie spannend ist, in der heutigen Zeit konkret sagen? Ich schlage vor, 3 Betrachtungen zu machen. Eine historische, eine christologische und eine geistliche. Zuerst die historische Betrachtung. Und damit wir besser verstehen, wo wir in dieser Geschichte stehen, gehe ich noch ein wenig zurück. In der Vorgeschichte im Kapitel 16. Saul ist König von Israel, aber weil er Gott ungehorsam war und sein Wort verworfen hat, wird er auch von Gott verworfen. Der Prophet Samuel sagt zu Saul, dem ersten König Israel: Du sollst nicht mehr König sein. Gott gibt Samuel den Auftrag, mit folgenden Worten zur Familie von Isai zu gehen. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Dieser Auftrag hat Samuel Sorge gemacht. Er wollte nicht, dass der König von dieser Reise erfährt und ihn tötet. Der Herr gibt Anweisungen, wie das alles geschehen muss. Und später ging Samuel zur Familie Isais. Als er Eliab, der Erstgeborenen, sah, dachte er, gewiss ist ihr der vom Herrn Eingesalbter. Nachdem die 7 Söhne vor Samuel vorübergegangen sind, sagt er, diesen hat er, der Herr, auch nicht erwählt. Sind das alle? Fragt Samuel. Der Jüngste ist nicht dabei, weil er die Schafe hütet, sagt sein Vater. Auf Französisch in meinem Bibel wird der Jüngste als le petit übersetzt, der Kleine. Er wurde geholt und vor Samuel gebracht. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Samuel nahm das Ölhorn und salbte David, le petit, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Ein böser Geist überfiel den König Saul, und der König sagte zu seinen Knechten: Seht euch um nach einem Mann, der gut auf Saiten spielen kann, und bringt ihn zu mir. Somit wurde David zu Saul gebracht und diente ihm. Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand, und Saul fand Erleichterungen, und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. Saul hat David sehr lieb gehabt, und er wurde sogar sein Waffenträger. Ende der Vorgeschichte. Jetzt ändert sich alles, denn die Philister kommen nach Juda, um gegen Israel zu kämpfen. Das Leben im Palast mit all seinen angenehmen Seiten ist vorbei. Deshalb muss David zurück nach Hause. Er geht wieder auf das Feld, um Schafe zu hüten. Saul und die Männer von Israel, davon die drei älteren Brüder von David, Eliab, Abinadab und Shammah, sammelten sich und schlugen ihr Lager in Terebintal auf, und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Aber anstatt dass die beiden Armeen gegeneinander kämpfen, schlägt der Feind stattdessen einen Kampf zwischen Champions vor. Diese Vorgehensweise war im alten Kriegen üblich. 40 Tage lang, morgens und abends, beleidigt Goliath die Truppen des lebendigen Gottes, um Israel zu verhöhnen. David war sehr wahrscheinlich informiert über diese Bedrohung der Philister. Unser Text sagt nicht, ob er auch über Goliath gewusst hat. Als Waffenträger vom König hat David vielleicht nicht verstanden, warum er nicht mitkommen durfte. Vermutlich, weil er noch zu jung und kein Soldat war. Nun sagt sein Vater zu ihm, er soll seine Brüder besuchen und ihnen geröstetes Korn, 10 Brote und 10 Stück Käse für den Obersten bringen und sich nach seinen Brüdern erkundigen. Er hat sich sicher sehr gefreut, weil er sich gleich am nächsten Morgen in der Frühe auf dem Weg machte. Mehr als circa 700 Jahre vorher ist etwas Ähnliches passiert. Vater Jakob sandte seinen zweitjüngsten Sohn, Josef, zu seinem Bruder auf den Weidenplätzen. Wir kennen die Geschichte. Nach einer schwierigen Zeit wurde Josef direkt nach König Pharao, die Nummer 1 in Ägypten, und hatte sehr viel Macht. Egal wann, egal mit wem, Gott weiß, was er tut und lenkt die Geschichte und die Ereignisse bis heute. Interessant ist auch, dass zweimal die Jüngsten der Familie von Gott auserwählt worden sind. Wir haben einige Beispiele im Wort Gottes, die uns zeigen, dass Gott nicht die Größten, die Stärksten, die Intelligentesten wählt, um sein Reich zu bauen. Zum Beispiel Jesus Christus. Er wählte für die wichtigste Mission aller Zeiten, die alles auf Erde und im Himmel für immer veränderte, unter anderem einfache Fischer aus. Er ging nicht nach Jerusalem, um die Elite um sich zu haben. David sowie Josef haben auch in schweren Momenten immer auf Gott gehofft. Sie sind ein wahres Beispiel für uns, auch über 3000 Jahre später, weil Gott derselbe ist wie damals. Bevor David sich gegen Goliath stellen wird, muss er einige Hindernisse überwinden. Zuerst den Zorn von seinem eigenen ältesten Bruder. David kommt, bringt etwas Gutes zum Essen und informiert sich über die Lage. Die Reaktion von Eliab sind Wut und falsche Anschuldigung gegen David. Was ist los? Der jüngste, gesalbte Bruder, hier auf dem Kampfplatz, der ohne Angst gegenüber Goliath steht. Das ist zu viel für Eliab und er reagiert wie ein schwacher Mann. Anschuldigungen gegen David zu erheben ist einfach. Sie müssen aber noch gerechtfertigt sein, was hier nicht der Fall ist. Oft ist auch Eifersucht ein Einflussfaktor und der kann sehr viel kaputt machen. Leider ist es auch heute nicht anders. Wie oft hören wir, sei es im beruflichen oder im privaten Leben, von solchen Eifersuchtskämpfen. Doch David befindet sich auf einer anderen Ebene. Mit seinen Zielen und Motivation lässt er sich deshalb nicht auf diesen falschen Anschuldigung und die Eifersucht von Eliab herab. Das ist auch ein Sieg von David, sich nicht rächen zu wollen. Zweitens, von König Saul bekommt David eine klare Absage. Er kann nicht gegen Goliath kämpfen, der König sagt Nein. Und wir verstehen die Argumente von Saul und seine Reaktion, David nicht gegen Goliath kämpfen zu lassen. David ist sehr jung, er ist ein Hirte und kein Soldat. Es ist sicher ein Dämpfer für ihn, aber er lässt nicht locker. Er argumentiert, erzählt, was er schon alles erlebt hat, Kämpfe gegen Löwen oder Bären und so weiter. Aber das Wichtigste ist sein unerschütterliches Vertrauen auf den Herrn. Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten, sagte er. Er weiß, mit Gott würde er Goliath besiegen. Oder anders formuliert, Gott wird siegen und Israel von den Philistern befreien. Und das ist das Entscheidende und macht den Unterschied für David. Auch wenn es nicht so geschrieben steht, merken wir, wie Gott David lenkt und führt. Ich möchte eine persönliche Erfahrung hinzufügen. Die Geschichte von David und Goliath ist nicht nur in den Kirchen, sondern auch außerhalb des christlichen Umfelds bekannt. Vor einigen Jahren besuchte ich einen Vortrag eines bekannten und geschätzten Schweizer Politikers. Ein intelligenter und gebildeter Mann. Das Thema lautete in etwa: Welche Strategie muss man anwenden, um sein Ziel zu erreichen? In seinem Vortrag erwähnte er die Geschichte von David und Goliath und ich habe mich gefreut, dass das Wort Gottes zur Sprache kam. Aber ich konnte leider mich nicht zu lang freuen. Der Politiker erklärte, dass David beschlossen hatte, Goliath mit seiner Schleuder anstatt mit den verfügbaren Waffen anzugreifen. Und er sagte, wir sollen anders denken, anders handeln, wie David es gemacht hat. Aber kein Wort darüber, warum David besiegt hat. Kein Wort darüber, dass Gott anwesend war. Und dass David schließlich sein ganzes Vertrauen in Gott gesetzt hatte. Wenn man Geschichten aus der Bibel zitiert und dabei die Bedeutung dessen, was gesagt wird, ausblendet, ist es nicht die Botschaft, die Gott uns offenbart. Und drittens, Saul gibt David grünes Licht. Er lässt ihn gegen Goliath antreten, aber bitte nur mit der Rüstung des Königs. Als Rüstungsträger von Saul sollte dies kein Problem sein, aber es funktioniert nicht. David kann sich mit dieser schweren Rüstung nicht bewegen und lässt sie auf der Seite liegen. Eine Frage bleibt offen. Wie hätte Soldat Eliab reagiert, wenn sein jüngster Bruder mit der Rüstung vom König Israel aus dem Zelt gekommen wäre? Schlussendlich geht David mit seinem Stab und 5 glatten Steinen aus dem Bach und nimmt seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Goliath war ungefähr 3 Meter groß, arrogant und böse beschimpfte er David. Jetzt, wo der Moment der Wahrheit gekommen ist, lässt sich David nicht beeindrucken. Ist immer noch sehr entschlossen, im Vertrauen auf Gott, macht, was er kann und muss, wie er gesagt hat. Ein Stein aus dem Schleuder trifft Goliath und er fällt tot um. David nimmt das Schwert von Goliath und schlägt ihm damit den Kopf ab. Es ging schnell, der Sieg ist klar und deutlich. Die Männer von Israel und Juda sind plötzlich wieder mutig geworden, erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach. David hat 5 glatte Steine genommen. Warum 5? Der Text sagt nichts darüber, aber ich schlage 2 mögliche Antworten vor. David ist intelligent und strategisch gut. Vielleicht hat er gedacht, wenn das erste Stein nicht richtig trifft, dann habe ich noch Reserven. Oder weiter im 2. Samuel 21 erfahren wir, dass es bei den Philistern noch 4 weitere Riesen gab. Davon einer mit 6 Finger pro Hand und 6 Zehen an seine Füße. Bei ihm musste alles auf Maß geschnitten sein. David hat vielleicht gedacht, wenn diese 4 auch noch auf das Feld kommen, bin ich gerüstet. Jetzt die christologische Betrachtung. In Matthäus 1 finden wir den Stammbaum Jesus Christus. Im Vers 1 steht geschrieben, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Von David bis zu Christus sind 28 Generationen auf circa 1000 Jahren aufgeteilt. Paulus sagt uns in Römer 1, Jesus stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen David und Jesus Christus und wir machen hier eine Gegenüberstellung zwischen David und Goliath und Jesus Christus und Satan. David hat Goliath im Kampf besiegt. Er ist der Sieger. Jesus Christus hat am Kreuz die Sünden der ganzen Welt, Satan und den Tod besiegt. Er ist der Sieger. Auch wenn wir versuchen, hier einen Vergleich zu machen, besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Sieg von David und dem Sieg von Jesus Christus. Hier 6 Gedanken dazu. David hat gegen Goliath physisch gekämpft und ihn besiegt. Jesus hingegen hat sich nicht gegen Satan verteidigt oder gekämpft. Es gab keinen physischen Kampf. Nein, so war das nicht. Jesus hat sich freiwillig geopfert und hat immer in jedem Moment seiner irdischen Lebens alles unter Kontrolle. Zum Beispiel in Gethsemane, als Jesus gefangen genommen wird, sagt er zu einem Begleiter, glaubst du nicht, dass ich meinem Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engeln zur Seite stellen würde? Oder im entscheidenden Moment vor der Kreuzigung, als Pilatus zu Jesus der größten Blödsinn sagt und damit zeigt, dass er überhaupt nicht verstanden hat, wer Jesus wirklich ist. Als er ihn fragte, woher bist du eigentlich? Du weigerst dich mit mir zu reden. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Und Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus hat sich für dich und für mich hingegeben, ist freiwillig ans Kreuz gegangen, damit wir Frieden mit Gott haben können, für immer und ewig. Billy Graham hat ein passendes Zitat gesagt: Gott hat seine Liebe am Kreuz bewiesen. Als Jesus Christus dort hing, blutete und starb, sagte Gott der Welt: Ich liebe dich. Zweitens, der Sieg über Goliath ging schnell, sehr schnell. Ein Steinwurf von David und Goliath fiel tot zu Boden. Bei diesem Kampf musste David nicht wirklich kämpfen und leiden. Bei Jesus Christus war es anders. Er wusste im Voraus, dass er vieles erleiden wird und von der damaligen Generation verworfen werden wird. Vor der Kreuzigung wurde Jesus ausgepeitscht, ins Gesicht geschlagen, misshandelt und verspottet. Jesus wusste in Gethsemane am Ölberg, was ihm bevorstand, und er wurde von Angst und Grauen gepackt. Dort sprach er zu seinen Jüngern: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Und zum Vater betete er: Abba, Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und diese Worte in Markus 14 sind der Kernpunkt von Gethsemane. Am Kreuz selber hat Jesus mehrere Stunden gelitten. Laut dem Markus-Evangelium wurde Jesus um 9 Uhr morgens gekreuzigt. Und um 15 Uhr starb er. Zwischen 12 und 15 Uhr brach über das ganze Land ein Finsternis herein. Es war ein übernatürliches Phänomen, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt, sagt Paulus in Römer 6. Er hat deine Sünde und meine Sünde auf sich genommen, aus eigenem Willen, aus Liebe. Diese Erlösung durch das Kreuz kostet uns nichts, denn ihn hat es alles gekostet. Goliath ist gestorben. David überlebte den Kampf. Jesus Christus ist gestorben. Er hat sein Leben freiwillig hingegeben. Und so war er bereit, den bitteren Kelch, den der Vater ihm gegeben hat, zu trinken. Um den Sieg über die Sünden, Satan und über den Tod zu haben, musste Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein Leben geben. Denn das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns vor alle Sünde. 1. Johannes. Früher musste das Volk Israel öfters und regelmäßig Opfer zur Sündenvergebung bringen. Seit 2000 Jahren ist es alles anders. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Glaubst du das? Nach dem Kampf gegen Goliath musste David noch mehrere Jahre warten, bis er König von Israel wurde. Dann war er zuerst 7 Jahre König von Juda und danach über ganze Israel insgesamt 40 Jahre lang. David, so wie alle anderen Könige in Israel, wurden irgendwann als König eingesetzt. Manche sehr jung, schon mit 7 oder 8 Jahren, und andere im Alter von über 40. Jesus übertrifft und überstrahlt die Könige aller Zeiten in jeder Hinsicht. Jesus Christus ist bereits als König geboren worden, was einmalig ist. Er sagt selber: Ich bin ein König, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Johannes 18. Der Gerichtsprozess gegen Jesus beinhaltete nur Lügen und falsche Anschuldigungen. Doch am Ende wurde die Wahrheit sichtbar. Am Kreuz stand geschrieben: Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das ist die Wahrheit. Verfasst war sie nicht nur auf Hebräisch, sondern in den beiden Aussprachen des riesigen römischen Reiches. Wenn Jesus wiederkommt, wie er es uns versprochen hat, werden wir in ihm erneut die Wahrheit sehen und erkennen. Jesus ist als König geboren und als König gestorben, auferstanden als König aller Könige und als Herr aller Ehren. Und das ist unvergleichlich. Viertens, über Goliath bzw. Satan möchte ich nicht näher darauf eingehen. Laut Bibel nur so viel. In Satan ist keine Wahrheit. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Er war von Anfang an ein Mörder, der Versucher, ein Verderber. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird. Aber seine Zukunft ist bereits vorgezeichnet und klar definiert. Das ewige Feuer ist für den Teufel und seine Engel vorbereitet, sagt uns Matthäus 15. Und Offenbarung 20 bestätigt, dass das Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Fünftens, eine Übereinstimmung zwischen David und Jesus möchte ich noch erwähnen. David war fest entschlossen, den Kampf gegen Goliath zu kämpfen. Seine Entschlossenheit hatte er nicht nur weit weg von Kampffeld, sondern auch bis er direkt vor Goliath stand, der immerhin riesig und beeindruckend war. Und wir kennen alle pseudo-mutigen Personen, die sich stark geben, und wenn es drauf ankommt, ist es nicht mehr da. Eliab zum Beispiel, der ältere Bruder, warf mit großen Worten gegen seinen jüngsten Bruder, hatte aber Angst wie ein Kind vor dem Goliath. Jesus war immer entschlossen, ist nie von seinem Ziel abgewichen. Schon mit 12 Jahren hat er sich um die Sachen von seinem Vater gekümmert. Als Satan ihn versucht hat, in der Wüste zu Fall zu bringen, blieb Jesus Gott treu und er ist in alle Situationen souverän geblieben. Niemand konnte mit Jesus machen, was er wollte. Wie oft hat man versucht, ihn einzusperren, zu steinigen und ihn umzubringen? Jesus hatte und hat immer alles unter Kontrolle. Bis ihn zum Kreuz, Jesus betete noch: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er kümmerte sich um seine Mutter. Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte sie: Das ist jetzt deine Mutter. Und zu dem Räuber am Kreuz sagte er: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Bis zum letzten Atemzug hat er seine Liebe gezeigt, gegeben und damit sein Wort wahr gemacht. Diese Entschlossenheit ist das Fundament, auf welches wir bauen können. Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Und nicht zuletzt, es ist Gott, der Vater, der seinen einzigen Sohn in die Welt gesendet hat. Der Vater Isai hat David zu seinen Brüdern geschickt, so wie Jakob, Josef auch zu seinen Brüdern. Gott hat uns Jesus Christus gegeben und Jesus Christus hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Somit haben wir alles, was wir brauchen, um in Frieden mit Gott zu leben. Oder wie Petrus sagt, alles, was wir zum Leben und Glauben benötigen, hat Gott uns geschenkt. Und zum Schluss noch die geistliche Betrachtung. David ist Sieger, Jesus Christus ist Sieger. Dank dem Sieg von Jesus Christus sind auch wir Sieger. Und bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, ob es uns wirklich bewusst ist, dass wir Sieger sind. Und wenn ja, welchen Einfluss hat dieser Sieg auf mein Leben? Welche Folge hat diesen Sieg? Die Bibel sagt uns, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Und nachdem Jesus in Johannes zu uns sagt, dass wir uns nicht brauchen zu fürchten, sagt er anschließend, ich habe die Welt besiegt. Es ist eine klare Aussage für uns. Und konkret heißt es, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und in der Offenbarung wird 12-mal das Thema Siegen, derjenige, der siegt, angesprochen, weil es ein zentrales und wichtiges Thema ist. Zum Beispiel Offenbarung 21 heißt es, dass alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist, was uns im Himmel erwartet. Das Geschenk, ein Kind Gottes zu sein. Und Römer 8 sagt, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Es ist schwer zu fassen, was dieses Versprechen für uns in Wirklichkeit bedeutet. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Ich habe noch kurz kleine 4 Punkte. Als Sieger sind wir nicht mehr allein, denn Jesus Christus lebt mit und in uns. Die Beziehung ist da. Und wie in einer Freundschaft geht es darum, diese Beziehung zu pflegen, zu suchen, ihn auf all unseren Wegen einzuschließen, ihm zu gehorchen. Zweitens, als Sieger sind wir erfüllt vom Heiligen Geist. Über das Ausmaß der Fülle sind wir selber verantwortlich. Bin ich offen für viel oder eher verschlossen? Wir wollen wachsen, mehr lernen, mehr wissen. Und früher als junger Student habe ich mal gehört, die Lernkurve darf niemals enden. Drittens. Als Sieger können wir jederzeit und überall mit Gott Vater, Jesus Christus oder der Heiligen Geist sprechen, ihn suchen, danken, bitten, fragen, loben, preisen, einfach wie wir sind, ganz spontan und ehrlich sein. Und viertens, als Sieger gehören wir zu der Familie Gottes und haben Brüder und Schwestern, um auszutauschen, was auch sehr ermutigend sein kann. Manchmal ist es auch eine Herausforderung, aber so ist das Leben und wir wachsen daran. David ging nach dem Kampf wieder zurück, um Schafe zu hüten. Auch als Sieger bewegen wir uns immer noch auf einem geistlichen Kampffeld, solange wir leben. Bitten wir darum, dass wir jeden Tag die Möglichkeit haben, Zeuge von Jesus Christus zu sein, die Liebe Gottes weiterzugeben und uns zum Beispiel in diesen gehörten 4 Punkten zu reflektieren. Ich schließe und hoffe, dass Sie von dieser 3000 Jahre alten Geschichte etwas mitnehmen und in die Tat umsetzen können. Gott hat damals Isai, Samuel, Saul, David, Josef und alle anderen geführt, unterstützt und geschützt, gesegnet und vieles mehr. Gott macht dasselbe heute für dich für mich und für alle, die mit ihm leben wollen. Erinnern wir uns daran, als der Prophet Samuel bei Isai war. Niemand hatte daran gedacht, den jüngsten David von Isais Söhnen zu holen. Es schien undenkbar, dass Samuels Besuch David, le Petit, betreffen könnte. Und doch wählte Gott genau ihn aus, um einer der größten Könige, wenn nicht sogar der größte König in der gesamten Geschichte seines Volkes zu werden. Fühlst du dich klein, ignoriert, inkompetent, selten erwähnt oder um deine Meinung gebeten? Das macht nichts, denn Gott richtet nicht nach denselben Maßstäben wie der Mensch. Gott sieht den Wunsch in deinem Herzen, ihm zu lieben, ihm immer mehr zu vertrauen und dein Bedürfnis in seiner Gegenwart zu leben. Und das ist nur zu erkennen mit den Augen des Glaubens und der Liebe. Diese Geschichte, die wir heute betrachtet haben, ist alt, aber nicht veraltet. Denn Gott ist immer und derselbe und immer und ewig präsent. In der heutigen Zeit sind viele Menschen verunsichert und haben angesichts der weltweiten Ereignisse Angst vor der Zukunft. Aber vergessen wir nicht, dass seit 2000 Jahren und in alle Ewigkeit Jesus Christus unser Herr und Erlöser ist. Und somit sind auch wir durch ihn Sieger. Amen.